Ich glaube, wir haben viel Grund zum Danken. Wir haben ja schon einige Dinge gehört. Zum Beispiel auch, dass es heute mal nicht so heiß ist, wie wir es in den letzten Jahren manchmal Anfang August hatten, wo wir dann schon unseren Schweiß abwischen konnten. Wir haben heute so eine angenehme Temperatur. Hilft vielleicht auch ein bisschen beim Zuhören. Ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen, um weiterzumachen in der Apostelgeschichte. Heute beginnt das 7. Kapitel. Seit einigen Monaten beschäftigen wir uns damit. Und ich starte mal ganz kurz mit einer kleinen Zusammenfassung, werde einiges streichen. Wir haben ja so eine ganz moderne Gemeinde, den hätten wir vielleicht schon in 20, 25 Minuten Schluss hier, aber wir haben heute noch Abendmahl, wir haben die Predigt. Ich versuche das Ganze mal ein klein wenig zu kürzen. Wenn wir die Apostelgeschichte im ersten Kapitel aufschlagen, da begegnet uns schon ein sehr wesentlicher Vers, nämlich der Vers 8, wo es heißt: Ihr, die Jünger, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich habe übrigens einige Blätter dort vorne liegen, einmal eine kleine Zusammenfassung von bis einschließlich Kapitel 6 und dann einige Dinge, die ich heute in der Predigt bringen will. Aber Tatsache ist, hier ist davon die Rede, dass wir seine Zeugen sein werden. Ein Zeugnis haben wir ja heute schon gehört. Denken wir an die Mitarbeiter vom neuen Land, die unaufhörlich ihre Zeit, ihre Gaben einsetzen, um Menschen, die eigentlich in einer hoffnungslosen Situation sind, das Zeugnis von Jesus Christus nahezubringen. Und es ist schön, dass der ein oder andere darauf hört und wirklich ein neues Leben empfängt. Wunderbar. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und zwar, und das nehmen manche Bibellehrer als Einteilung in ganz Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Tatsächlich kann man diese drei Bereiche auch in der Apostelgeschichte sehen. In den ersten 7 Kapiteln, da wo wir jetzt noch sind, ist es in erster Linie in Jerusalem das Ganze geschehen. Dann kommt Samaria und mit den 3 Missionsreisen geht es dann los. Das Evangelium wird bis in die ganze Welt verkündigt. Es ist schön, dass der Lukas, nicht der Lukas Machnik, der da hinten sitzt, herzlich willkommen, sondern der damalige Lukas, Reisegefährte von Apostel Paulus, nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben hat, wo er das Leben Jesu ganz exakt berichtet, sondern darüber hinaus, und das ist eigentlich einzigartig im Neuen Testament, die ersten 30 Jahre der Gemeinde schildert, die Apostelgeschichte. Es geht um die Taten der Apostel und ihrer Begleiter, gewirkt durch den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist würde es nicht gehen. Also es sind eigentlich die Taten des Heiligen Geistes, gewirkt durch Werkzeuge, die auserwählt sind, das Evangelium durch Wort und Wandel zu verkündigen. Und das begann dann mit Pfingsten in Apostelgeschichte 2, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde, die daraus entstand, immerhin gleich 3000 an einem Tag, also doch etwas mehr als wie wir hier sind, etwas viel mehr, die waren ein Herz und eine Seele und freuten sich in der Gemeinschaft untereinander, Gott zu loben und zu preisen. Und die Gemeinde wuchs und wuchs. Gerade auch die Apostel haben verkündigt, und bei aller Freude gab es allerdings auch, wie wir schon gehört haben, immer wieder mal Widersprüche, Probleme, sowohl von außen als auch innerhalb der Gemeinde. Und da haben wir ja auch jetzt gehört, vorletztes Mal am Sonntag, wo in Kapitel 6 davon die Rede ist, wie Probleme innerhalb der Gemeinde gelöst werden können. Man muss das Problem erkennen, benennen und dann auch wirklich angehen. Einer der Problemlöser ist der Stephanus, der hier genannt wird, der voll Heiligen Geistes ist. Und von dem hört man jetzt, haben wir auch vom letzten Sonntag gehört, wie er vollmächtig das Evangelium Jesu verkündigte. Er konnte wunderbar die Tische bedienen, aber darüber hinaus hatte Gott ihm auch die Gabe gegeben, das Evangelium zu verbreiten. Und das ist eben nicht immer nur auf Freude gestoßen, sondern wie wir letzten Sonntag gehört haben, gab es da viele aus den Synagogen, jüdische Leute aus den Synagogen, die festhielten an dem Alten und sich ärgerten, dass hier offensichtlich etwas Neues verkündet worden ist. Und sie beschuldigten diesen Stephanus mit falschen Zeugenaussagen und dergleichen, dass er gegen Mose gesprochen hat, dass er Veränderung einführen wollten und dass dieser Name Jesus, der ihnen irgendwie ein Dorn im Auge war, dass er den immer wieder als den Herrn und König und Heiland erwähnte. Und es endete letztes Mal mit den Worten: Und sie sahen sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Er hört die ganzen Anklagen und sie konnten einfach nicht widerstehen. Er war voll Heiligen Geistes und sie sahen sein Angesicht wie eines Engels. Ich glaube, wer mit Jesus in engster Beziehung steht, der strahlt etwas aus. Und wir müssen uns mal persönlich überlegen, wie sieht das in unserem Alltag aus? Erkennen Leute, dass wir an Jesus Christus glauben? Erkennen sie das nur in Anführungsstrichen daran, dass wir es vielleicht mal erwähnen? Oder auch an unserer Ausstrahlung, an unserem Leben, an unserem veränderten Leben seit unserer Bekehrung und Wiedergeburt? Und wir kommen jetzt nach Kapitel 7. Irgendwo hatte ich noch einen Zettel, bilde ich mir ein. Ja, hier. Und da möchte ich erst einmal die ersten 5 Verse einfach vorlesen. Es geht von 1 bis 19. Ich teile das mal vielleicht in 3 Positionen ein. Es ging jetzt darum, dass der Hohepriester den Stephanus sagte: Das alles wird dir vorgeworfen, was sagst du dazu? Kapitel 7, Abvers 1. Da sprach der Hohepriester: Verhält sich denn dies so? Er aber, also Stephanus, sprach: Ihr Männer, Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in dieses Land, das er jetzt bewohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß es ihm zum Eigentum zu geben und seinem Samen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Die ersten 5 Verse, er bezieht sich auf das Alte Testament. Er hatte die Juden vor sich, sie kannten natürlich das Alte Testament und sie alle hatten jetzt gedacht: Na, wie versucht sich der Stephanus jetzt wohl herauszureden? Denn immerhin auf Gotteslästerung, was sie ihm vorwarfen, stand die Todesstrafe. Wie würde er wohl seinen Kopf aus der Schlinge ziehen? Stephanus denkt überhaupt gar nicht an sich selber. In ihm brennt das Feuer des Evangeliums und er sagt sich, das ist eine Gelegenheit, diesen Leuten jetzt den Herrn Jesus groß zu machen. Und zwar im Alten Testament, angefangen im Alten Testament deutlich zu machen, was Gott für einen Plan hat mit dem Volk Israel, aber auch darüber hinaus mit der ganzen Welt. Und da fängt er an, wo es auch mit dem Volk Israel begonnen hat, nämlich mit der Erwählung Abrahams aus der ganzen Menschheit heraus. Bis dahin hat Gott eigentlich zu allen Menschen gesprochen. Da gab es bis dahin, bis 1. Mose Kapitel 11 könnte man sagen, gab es keine Juden, gab es keine Heiden, sie waren alle Nachkommen des Adams. Und Gott hatte immer wieder versucht, zu ihnen zu reden, auch vorher schon durch die Sintflut, aber der Mensch war unverbesserlich. Immer wieder ist er eigene Wege gegangen. Und Gottes Plan besteht darin, aus dieser gesamten Menschheit, angefangen mit einem Menschen, mit Abraham, einen kleinen Teil herauszunehmen. Jemand verglich das mal mit der Menschheit, die ein großer Strom ist, ein großer Wasserstrom. Und da zweigt ein kleines Bächlein ab. Und dieses kleine Bächlein will Gott reinigen, mit dem Ziel, dass dieses kleine gereinigte Bächlein dann den großen Strom ebenfalls reinigt. Ein außergewöhnlicher Plan, Menschen hätten sich das nicht erdenken können, das ist Gottes Plan und er fängt mit Abraham an. Wir haben es hier gelesen in Vers 2, der Gott der Herrlichkeit, so wird er hier beschrieben, auch einmal in den Psalmen, unser himmlischer Vater, der Gott der Herrlichkeit, erschien unserem Vater Abraham, der ja der Stammvater Israels dann geworden ist. Und zwar als er im heutigen Irak war, in Mesopotamien war, bevor er dann nach Haran wohnte. Und er sagte zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Er sagte gar nichts groß, wohin und sonst was, er sagte ihm kein Ziel. Er hat sich einfach diesen Abraham herausgesucht, der ein Nachkomme Sems war. Noah hatte drei Söhne, der eine hieß Sem. Von Sem über Abraham ist es zu Israel gegangen. Wir wissen, das Wort Antisemitismus, da steckt das Wort Sem drin, das ist gegen die Juden sein, gegen die Nachfahren Sems, aus denen dann das Volk Israel geworden ist. Und er gab Abraham einfach einen Auftrag. Geh hinaus, ich habe etwas Gewaltiges mit dir vor. Wir kennen eine Person in Detmold, junges Mädel, 25, fällt mir gerade so ein, die hat jetzt vor, alles hinter sich zu lassen, Schule, Beruf, Wohnung, um für ein Dreivierteljahr nach Amerika zu gehen. Noch nie da gewesen. Sie will dort in einer Bibelschule tätig sein, den Abschluss dort machen. Was wird sie alles erwarten? Was mag alles den Abraham erwartet haben? Wir schauen mal nach, wo im Alten Testament von ihm und der Berufung des Abrahams die Rede ist. Das ist in 1. Mose Kapitel 12. Da lese ich ab Vers 1. Und einiges von dem, was wir eben gelesen haben, wird uns hier bekannt vorkommen. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das ist das Erste, was er ihm verheißen hat. Aus diesem Abraham sollte ein großes Volk werden. Weiter, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also nicht nur ein großes Volk, ein großer Stamm sollte daraus werden, viele Nachkommen, sondern diese Nachkommen sollten ein Wegweiser auf den Gott der Bibel sein, für die umliegenden Völker, mit dem Ziel, dass auch die umliegenden Völker gesegnet werden, daran Anteil nehmen können. So weit offenbarte Gott hier schon seinen Willen mit der Berufung Abrahams. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das kleine Bächlein sollte ein Segen sein für den großen Strom. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Ja, und dort lebte er als Fremder unter Fremden. Das ist eigentlich meine nächste Gedanke. Wir sind zurück in unserem eigentlichen Text, Apostelgeschichte 7. Wie gesagt, gar keine Verteidigungsrede wie erwartet, sondern er nutzte es als Zeugnis für die Zuhörer. Er wollte mit Abraham und auch mit denen, die dort weiter genannt werden, speziell ist das zum Beispiel noch Josef oder auch der König David, er wollte zeigen, dass die bedeutenden Personen, dass sie eigentlich immer wieder von dem Volk Israel abgelehnt worden sind. Wie auch der Herr Jesus Christus. Das erfuhr er selber. Wer die Botschaft von Jesus verkündigt, erweckt nicht bei allen Menschen Freude, sondern erlebt auch Ablehnung. Nichtsdestotrotz, dieser Stephanus hatte es auf dem Herzen gehabt, um einige zu erretten, das Evangelium zu verkündigen. Von Jesus, der selber immer wieder Ablehnung bei seinem Volk erhalten hatte. Wir wissen, der Herr Jesus kam in das Seine, in sein Land, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viel ihn aber aufnahm, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gott zwingt keinen Menschen, in eine Beziehung mit ihm zu kommen, sondern der Mensch muss Ja dazu sagen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Aber der Mensch hat einen freien Willen und muss sich ebenfalls dafür entscheiden. Apostelgeschichte 7, wir lesen mal weiter. Gott sprach aber so, Vers 6, sein Same wird ein Fremdling sein in einem fremden Land und man wird ihn knechten und übel behandeln 400 Jahre lang. Also der Same, die Nachkommen Abrahams, von denen ist hier die Rede, man wird sie knechten und übel behandeln 400 Jahre lang. Wir wissen um die Knechtschaft in Ägypten. Und das Volk, dem sie als Knechte dienen sollen, will ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Ort. Damit war der Berg Sinai gemeint, wo Gott durch Mose die Gebote gab. Und er gab ihnen den Bund der Beschneidung. Und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Patriarchen. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm. Immer wieder erleben wir, dass Menschen, die Gott zur Verfügung stehen, nicht gehört wird. Die vielen, vielen Propheten im Alten Testament, sie haben oft Gericht predigen müssen, weil das Volk Israel eben nicht segensreich gelebt haben, sich trotz aller Wunder und Zeichen, die sie erlebt haben, immer wieder von Gott abgewendet haben, den Götzen nachgegangen sind und ungerecht gelebt haben. Und doch hat Gott sie immer wieder angesprochen. Es ist erstaunlich, wenn wir lesen, dass Gott sich verpflichtet, gegenüber den Menschen, gegenüber Einzelnen, die er beruft, treu zu sein, selbst dann, wenn die Menschen untreu sind. Das ist mir auch immer wieder ein Trost, weil ich immer wieder erlebe, da, wo ich anders handle, als ich eigentlich möchte, da, wo ich untreu bin, wenn ich meine Schuld und Sünde Gott bekenne, dann ist er treu und gerecht und vergibt mir meine Schuld. Gewaltig. Und das motiviert einen immer wieder mehr, diesem Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, nachzufolgen. Wir lesen hier unter anderem, und er gab ihnen, Vers 8, den Bund der Beschneidung. Und dazu möchte ich jetzt mal 1. Mose, zunächst Kapitel 15 aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 15. Hier redet Gott zu Abraham und er sagt ihnen in Vers 5 und 6, und Gott führte Abraham hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ich werde gleich noch drauf kommen, wie wichtig der Glaube ist, der angerechnet wird. Bei Abraham sehr deutlich zu erkennen. Im gleichen Kapitel 15, Vers 13 und 14, da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Immer wieder erleben wir das, was wir in 1. Samuel 2 hören. Gott tötet und macht lebendig. Er erniedrigt und erhöht. Das werden wir auch noch sehen, wenn wir anschließend gleich zu Josef kommen. Aber auch bei Abraham, bei vielen anderen erleben wir es immer wieder und vielleicht auch in unserem Leben. Ich glaube, Gott muss das manchmal machen, dass er uns vom hohen Ross runterzieht. Da denke ich jetzt mal bildlich an Apostel Paulus, als er vor Damaskus war, um ihn klein zu machen, um uns demütig zu machen, um uns bereit sein zu lassen, auf die Stimme Gottes zu hören und danach zu handeln und nicht das, was wir vielleicht gerade für richtig halten. Menschen, die Gott erwählt, die belehrt er, die führt er, die leitet er durch den Heiligen Geist. Ich komme jetzt zu Kapitel 17 in 1. Buch Mose. Da heißt es ab Vers 4, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Abram hieß erhabener Vater. Sein neuer Name von Gott gegeben heißt Vater der Menge, Abraham, soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Also nicht nur ein vorübergehender, sondern ein ewiger Bund. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham, so bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Wir hatten das schon in Apostelgeschichte 7 gelesen, in Vers 8. Er gab ihm den Bund der Beschneidung. Und dazu möchte ich jetzt mal in den Hebräerbrief gehen und deutlich machen, dass viele Bibelkommentatoren sagen, dass Gott im Alten Testament insgesamt 4 Bünde mit Menschen geschlossen hat. Und dazu schlagen wir mal Hebräer Kapitel 11 auf. Und ich möchte in Vers 6 beginnen. Denken wir wieder an Abraham, aber auch all den anderen, die hier aufgeführt werden, alttestamentliche Glaubenshelden. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Hier wird zunächst Noah genannt und das war der erste Bund, den Gott mit einer Person geschlossen hat. Nach der Sintflut, nachlesbar in 1. Mose Kapitel 9, macht der lebendige Gott mit Noah einen Bund. Wir wissen, es sind nur 8 Personen zusammen mit Noah übergeblieben nach der Sintflut, die in der Arche waren. Nicht hier in dieser, sondern in der damaligen. Beides ist gut, in der damaligen Arche zu sein, als auch hier. Er macht einen Bund mit Noah und gibt auch ein Zeichen, was sichtbar ist. Wisst ihr, was das ist? Was ist das Kennzeichen des Bundes mit Noah? Wer weiß es? Natürlich, der Regenbogen. Wird man in diesen Tagen vielleicht auch gelegentlich mal sehen. Das soll uns immer wieder daran erinnern, dass Gott mit Noah einen festen Bund gemacht hat, der vorher Gnade gefunden hat bei Gott und mit Gott wandelte. Er wird auch als gerecht bezeichnet in Gott. Und damit wollte Gott ausdrücken, ich verpflichte mich, dass solch eine Sintflut, solch eine Katastrophe nie wiederkommen wird über die gesamte Menschheit, sondern er machte mit Noah, auch mit, sogar mit den Menschen und mit den Tieren einen Bund, dass er diese Erde nie wieder so antasten wird, obwohl er wusste, dass die Menschen auch nach der Sintflut weiterhin ein böses Herz von Natur aus haben. Aber Gott verpflichtete sich Noah gegenüber in einem Bund. Und danach kommen wir zu Abraham und werden dann schon sehen, was der zweite Bund betrifft. In Vers 8 in Hebräer 11. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und mit diesem Abraham machte Gott auch einen Bund. Wir hatten schon davon gehört, dass er ihn segnete, dass er ihm versprach, dass seine Nachkommen, er und seine Nachkommen, ein großes Volk werden würden, welches Gott alle Zeit zur Seite stehen wird, beziehungsweise Gott dem Volk. Es ist interessant, dass es dann heißt von diesen Glaubenszeugen weiter, dass sie sich an den Unsichtbaren hielten, als sehen sie ihn. Also auch bei Abraham ist es eigentlich eine Verheißung auf die Zukunft hin, die er zu Lebzeiten noch gar nicht wirklich erlebt hat. Er hatte die Verheißung, Gott machte den Bund mit ihm, er versprach es: Ich werde dich und deine Nachkommen segnen, du wirst ein Segen für alle umliegenden Völker sein, für die ganze Menschheit. Er erlebte das gar nicht selber. Aber er lebte im Hinblick auf den Segen, der kommen würde. Vielleicht noch ganz kurz die nächsten zwei Bünde. Wir sehen in Apostelgeschichte 7, dass die nächsten beiden Personen Josef und Mose sind. Mose, wir wissen, dass er mit Mose am Berg Sinai einen Bund geschlossen hat für das Volk Israel. Das Volk bekam die 10 Gebote, bekam all die anderen Rechtsvorschriften. Gott hat verheißen, mit diesem Volk Geschichte zu machen. Manchmal sollte man das den Politikern sagen, die sich mit dem Nahen Osten beschäftigen. Er hat dem Volk Israel ein Land verheißen, das Land Kanaan, mit den entsprechenden Grenzen. Und ein vierter Bund ist geschlossen worden im Alten Testament mit König David. 2. Samuel 7 kann man das nachlesen, wo er, David hatte den Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen, und durch den Propheten Nathan wurde ihm von Gott gesagt: Das nicht, das wird dein Nachfolger machen, aber du wirst ein ewigliches Königreich haben, das verspreche ich dir, das ist der Bund, den ich mit dir mache, du und deine Nachkommen, und aus dir wird einmal ein Sohn kommen. Und das ist eigentlich der fünfte Bund, der alle anderen bei weitem übertrifft, der uns dann im Neuen Testament verdeutlicht wird. Das ist der Bund, wo Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Der neue Bund beim Abendmahl, wenn wir den Wein zu uns nehmen, erinnern wir uns, dass das der neue Bund ist in seinem Blut. Und im Jeremia-Brief wird das schon sehr deutlich. Jeremia 31 müsste das sein. Das ist der Bund, der eigentlich alle anderen überflügelt, der für uns besonders wichtig ist. Vorausgesagt durch Prophet Jeremia, Kapitel 31, Abvers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen. Obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Beim Bund mit dem Volk Israel durch Mose haben sie das Gesetz auf steinerne Tafeln erhalten. Der neue Bund, der sollte in das Herz hineingeschrieben werden. Und die Folge ist, und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. All das, was den Juden eigentlich bekannt war, hat Stephanus ihnen noch einmal sehr deutlich gemacht. Und er ahnte sicherlich, was ihm anschließend bevorstand. Aber es war ihm wichtig, dass sie erkannten, dass sie immer wieder gegen das Wort gehandelt haben und dass Gott ihnen dennoch nachgeht. Ja, das war ein Ausflug in die Bündnisse, die Gott mit uns Menschen zum Segen getan hat. Und wir waren gelandet bei Vers 9 in Apostelgeschichte 7. Die Patriarchen, also die 12, waren neidisch auf Josef, beziehungsweise die 10 Älteren auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten, doch Gott war mit ihm. Wieso war Gott mit ihm? Wir wissen, dass sie ihn aus Neid verkauft haben, eigentlich wollten sie ihn töten, haben ihn für 20 Silberlinge verkauft, damit er dann nach Ägypten gebracht worden ist als Sklave. Interessanterweise sind die Ähnlichkeiten gerade bei Josef mit Jesus sehr stark. Auch der Jesus war in der Anfangsphase wo? In Ägypten. Er wurde später für 30 Silberlinge verkauft von seinen Brüdern, von den Juden durch die Römer. Und viele andere Dinge erkennen wir, wo Josef eine Vorschattung hier im Alten Testament schon war, auf das, was der Jesus dann buchstäblich getan hat. Josef wurde erst erniedrigt, er kam in die Zisterne, aber er wurde dann erhöht. Wir lesen, Gott war mit ihm in Römer 8, 28, ich will es mal aufschlagen, damit ich es wortwörtlich sage, ein bekannter Vers, den auch wir als Kinder Gottes für uns anwenden dürfen. Da heißt es nämlich, wir wissen aber, Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und das erfuhr auch Josef. Ich glaube, er hat dort, als er in dem Brunnen war, in dieser Zisterne, in dieser hoffnungslosen Lage, ich glaube, da hat er eine Begegnung mit Gott bekommen. Das hat sein Leben verändert. Vorher sein bunter Mantel, er war der Lieblingssohn von seinem Vater, das hat ihm geholfen, gut klarzukommen. Aber auf einmal wurde ihm der Mantel genommen, übrigens der Jesus, auch ihm wurde bei der Kreuzigung der Mantel genommen. Und Josef sah nur noch Finsternis um sich herum in der Zisterne. Es gab einen Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er nach oben schaute. Oben war das Licht. Und ich denke, das ist auch wortwörtlich zu nehmen. Das Licht Jesu Christi, das Licht Gottes, es scheint in unsere Dunkelheit hinein und ist unsere Rettung. Und Josef hat ein neues Leben kennengelernt. Nicht mehr sich auf Personen, auf Menschen, auf sich selber verlassen, sondern nur noch auf Gott. Er erlebte, wie er als Sklave verkauft worden ist, wie er bei dem Potiphar war, wie er ins Gefängnis geworfen wurde, zu Unrecht. Und doch erlebte er im Nachhinein immer wieder, Gott meint es gut mit ihm. Vielleicht erkennen wir manchmal in unserer Situation nicht, dass Gott es gut mit uns meint. Oh, die Uhr meint es auch gut mit uns. Und dennoch dürfen wir im Nachhinein sehen, wie Gott wunderbar reagiert, wie er uns immer wieder hilft, wenn wir auf ihn vertrauen. Gott war mit ihm. Und so möchte ich jetzt ganz kurz noch die letzten Verse einfach nur lesen und ganz wenig dazu sagen, was wir hier in Apostelgeschichte 7 lesen. Doch Gott war mit ihm, Vers 10, und er rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten, sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über das ganze Land Ägypten und Kanaan und große Drangsal, und unsere Väter fanden keine Speise. Was für ein Unglück, könnte man denken. Es war letztendlich dem Volk zum Heil, der Familie von Jakob, denn so konnte eine Begegnung mit Josef erfolgen, von Gott wunderbar geführt. Es geht nämlich weiter, Vers 12. Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, und die Abstammung Josefs wurde dem Pharao bekannt. Wann hat das Volk Israel erkannt Jesus als ihren Messias, als ihren Retter? Beim ersten Mal, als er kam? Größtenteils nein. Beim zweiten Mal, wenn er kommt. Bei der zweiten Begegnung, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden der Überrest Israels erkennen, jawohl, das ist er, unser Herr und Heiland. Vers 14, da sandte Josef hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham um eine Summe Geld von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, gekauft hatte. Als aber die Zeit der Verheißung nahte, welche Gott dem Abraham mit einem Eid zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König aufkam, der Josef nicht kannte. Und dieser handelte arglistig gegen unser Geschlecht und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen. Stephanus berichtet in knappster Form von 1. Mose 12 bis 1. Mose 50 die Geschichte Israels, um den Zuhörern vor Augen zu halten: Ihr habt euch immer wieder gegen Gott versündigt, in Klammern auch jetzt gegen meine Botschaft. Aber so seid ihr. Aber das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Eines Tages werden wir erleben, wie Gott mit seinem Volk, weil er es zugesagt hat, zum Ziele kommt. Und ich glaube, das Schöne ist auch mit dir. Ich weiß nicht, in welcher Situation du im Moment bist. Vielleicht machst du auch Tiefen durch. Aber das Beste kommt noch. Wir dürfen Gott vertrauen. Amen.